NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. September 1774. Der Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich.
Vorne ein öder, sandiger Strand, dann das bewegte Meer und so die Luft.
Caspar David Friedrich über sein vielleicht berühmtestes Bild.
Am Strande geht tiefsinnig ein Mann im schwarzen Gewande. Möwen fliegen ängstlich schreiend umher, als wollten sie ihn warnen, sich nicht aufs ungestüme Meer zu wagen.
Der Mönch am Meer. Eine 1,10 Meter mal 1,70 Meter große Leinwand, auf der nicht viel zu sehen ist. Ein schmaler Streifen Sand, ein noch schmalerer Streifen Meer und ein breiter Horizont. Dafür nimmt der Himmel 4/5 des Bildes ein. Dunkel, bedrohlich, unheilvoll. Keine Felsen, Bäume oder Sträucher, die das Motiv an den Seiten begrenzen. Die einzige Vertikale ist ein winziger Kapuzinermönch am Strand.
Diese Leere auf dem Bild, die hat ja wirklich die Zeitgenossen regelrecht erschüttert.
Auch mich beschleicht immer ein unheimliches, schauerliches Gefühl, wenn ich Bilder dieses Malers sehe. Mir wird Angst. Man fühlt sich so einsam, so verlassen, so nichts.
1809 schuf Friedrich dieses Motiv in seinem Dresdner Atelier mit 35 Jahren.
Willst du wissen, was Schönheit sei? Befrage die Herrn Ästhetiker. Beim Teetisch kann es dir nutzen. Vor der Staffelei aber musst du es fühlen, was schön ist.
So wenig war auf einem Bild bis dahin noch nie zu sehen gewesen.
Sie kennen diese monströse Formel von Heinrich von Kleist.
Das Bild liegt wie die Apokalypse da, und so ist es, wenn man es betrachtet, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären.
Der Satz von Heinrich von Kleist ist über 200 Jahre alt und erschien am 13. Oktober 1810 in den Berliner Abendblättern. Darin rezensierte der Dichter die Akademieausstellung, in der Caspar David Friedrich den Mönch am Meer gemeinsam mit der Abtei im Eichwald zeigte.
Die Bilder sind dann ja auch vom König von Friedrich Wilhelm III. Angekauft worden, der übrigens einer der großen Kenner und Kunden auch von Caspar David Friedrich war, auch in späteren Jahren.
Kilian Heck forscht auf dem Gebiet der romantischen Malerei des 19. Jahrhunderts und ist
Lehrstuhlinhaber für Kunstgeschichte am Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald.
Mit seiner Hilfe lässt sich klären, warum Friedrich als der Vertreter romantischer Malkunst gilt.
Für Friedrich war es wichtig, dass das Bild innerlich erschaut und gefühlt wird.
Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst sehest dein Bild. Dann fördere zu Tage, was du im Dunkeln gesehen, dass es zurückwirke auf andere, von außen nach innen.
Ganz konkret diese Aussagen, wer es nicht innerlich fühlt, der kann kein Maler werden.
Überhaupt, die Romantik ist in erster Linie eine Geisteshaltung und kein Malstil.
Ich fordere von einem Kunstwerk Erhebung des Geistes und religiösen Aufschwung.
Der Mönch am Meer gilt als Ikone romantischer Malerei. Es ist kein Landschaftsbild, sondern eine Seelenlandschaft voller Melancholie. Vielleicht hat es König Friedrich Wilhelm deshalb gekauft, weil kurz zuvor seine Ehefrau Luise gestorben war. Der Erfolg ist eine Momentaufnahme. Nicht, dass Caspar David Friedrich dem Klischee des verkannten und armen Künstlers entspräche, der zu Lebzeiten nie ein Bild verkaufen konnte. Aber es ging auf und ab.
Dann gab es auch Phasen bei Friedrich, insbesondere auch in seiner Spätphase, die geprägt waren von großer wirtschaftlicher Armut.
Geboren vor 240 Jahren, am 5. September 1774, wuchs Caspar David als sechstes von 10 Kindern in eine aufgeklärte, von der Französischen Revolution und Napoleons Feldzügen aufgewühlte Zeit hinein. Sein frommes, protestantisches Elternhaus stand direkt neben dem Greifswalder Dom. Ein Handwerkerhaushalt. Der Vater verdiente sein Geld als Seifenmacher und Kerzengießer. Der jugendliche Kaspar David Friedrich erhielt seinen ersten Zeichenunterricht beim Universitätsbaumeister Johann Gottfried Quistorp, der ihm beibrachte, Figuren und Formen nach Vorlagen exakt aufs Papier zu bringen.
Friedrich war als Greifswalder schwedischer Staatsbürger und der skandinavische Raum war ihm auch schon bekannt, aber vermutlich eben ist er deswegen nach Kopenhagen gegangen, weil dort ganz fortschrittliche Lehrer lehrten, die neue Techniken auch anwandten und auch neue Sichtweisen.
Aus Kopenhagen zurück mietet er ein Atelier in Dresden.
Was mit Malern wie Adrian Zingh ein Zentrum der Sepia-Zeichnung war und Friedrich hat dort auch gelernt, wie also praktisch eine Landschaft in braun lavierten Tönen dargestellt wird.
In der Umgebung von Dresden wandert er viel und bringt von seinen Ausflügen detailgetreue Naturstudien mit.
Aus diesem Skizzenmaterial hat er dann oft Jahre später die Gemälde komponiert.
Erst allmählich wendet sich Friedrich der Ölmalerei zu. Gleich mit einem seiner ersten Gemälde entfacht er eine heftige Debatte. Das Kreuz im Gebirge aus dem Jahr 1808 ist ein Werk an der Schnittstelle von Kunst, Natur und Religion. Das Gemälde, bekannt als Tetschener Altar, hat die Gestalt eines Andachtsbildes. Doch der Gekreuzigte ist kaum zu erkennen. Die Landschaft dominiert. Für manche ein Skandal.
Dieser Maler missbraucht die Natur, um seinen eigenen Fantasien, seinen eigenen Gemütszuständen Ausdruck zu verleihen.
Für andere dagegen war diese Malerei der richtige Weg, das Erhabene der göttlichen Schöpfung in der Natur zu zeigen.
Er war in einer Situation um 1800, wo er, glaube ich, schon die Idee hatte, er müsste alles neu erfinden.
Der Kunsthistoriker Hubertus Gassner hat sich eingehend mit Friedrichs Bildkonstruktionen befasst.
Und zu überlegen, was kann die Kunst überhaupt noch sagen? Und dies trifft sowohl auf die Themen und Motive als auch auf das Bildmedium als solches zu.
Es ist die Zerrissenheit einer Epoche zwischen Aufklärung, französischer Revolution, napoleonischen Kriegen und europäischer Restauration, in der sich Friedrichs persönlicher Stil entwickelt. Ab 1807 entstehen die für ihn so typischen Bilder, die bis heute einen hohen Wiedererkennungswert haben. Beschränken Sie sich doch auf wenige Motive. Kirchenruinen, Landschaften, Schiffe, Eisschollen, Felsen, Sonnenuntergänge, Kreuze, Bäume und Waldszenen bei Mondschein. Friedrich schuf Gefühlslandschaften und konstruierte seine Bilder wie ein Architekt mit Bausteinen aus der Natur.
Friedrich ist ja als Landschaftskomponist bekannt. Also er hat in der Regel immer auf ein sehr großes Repertoire an Motiven zurückgegriffen und hat diese dann miteinander kombiniert.
Das gilt auch für sein berühmtes Bild Kreidefelsen auf Rügen. Die Leiterin der Gemäldegalerie im Pommerschen Landesmuseum, Birte Frenzen, über eines der prominentesten Bilder Friedrichs mit schneeweißen Felsen und drei Menschen am Rand des Abgrunds.
Der war einfach nie so da. Und es gibt eine zeitgenössische Abbildung, anhand derer man weiß, dass auf der rechten Seite sich kein Abgrund mehr befunden hat, sondern dort einfach die Küste relativ gerade und ebenerdig weiter verlief. So hat er sich eben diesen Abgrund konstruiert. Und dann eben entsprechend erweitert auch um die Umrahmung durch die Bäume und dann eben auch die Figuren.
Häufig stehen einzelne Figuren im Bild, die uns den Rücken zuwenden und auf die Landschaft gucken.
Wenn er überhaupt Personen in seine Bilder stellt, ich meine, das kommt ja selten genug vor und nebenbei gesagt, die Tierwelt wird ebenso vernachlässigt. Wenn er also Menschen zeigt, dann frönt er der Laune, sie stets von hinten zu zeigen. Was sie aber deutlich kennzeichnet, das ist ihre altdeutsche Tracht.
Ein dunkler Gehrock mit Puffärmeln, schwarze Hosen und ein Samtbarett auf dem Kopf. Diese altdeutsche Tracht wird als Hinweis auf Friedrichs patriotische Gesinnung interpretiert. Auch die zwei Männer in Betrachtung des Mondes von 1819 sind so gekleidet. Ebenso der Wanderer über dem Nebelmeer. Alle sind vom Betrachter abgewandt, ein Kniff des Malers. Friedrich weist uns einen bestimmten Standpunkt zu und lenkt unseren Blick in die Ferne. Manchmal auf eine Landschaft, die weit hinten im Nebel liegt.
Das Interessante bei Caspar David Friedrich ist ja gerade, dass der Blick in die schöne Landschaft zum Beispiel eben durch Nebelvorhänge versperrt wird. Man hat das Gefühl, wenn sich der Nebel hebt, dann ist da sozusagen eine Art von Grenzüberschreitung gegeben. Und diese Verweigerung, die Utopie auszumalen, sie anklingen zu lassen, gerade in der Verweigerung, das ist ja das Spannende bei Caspar David Friedrich.
Der Maler hat sich in krankhaftem Streben nach Neuheit, nach Seltsamkeit bis zu den starren Eisschollen des Eismeers verstiegen. Eisblöcken, die unsere Augen ermüden und abweisen.
Sein 1823 entstandenes Gemälde »Das Eismeer« stieß bei denen, die ästhetisch tonangebend waren, auf Ablehnung.
Ja, ich muss auch sagen, wenn die Niederländer den Winter malen, sieht man Schlitten, Schlittschuhläufe, lachende Kinder, Lebensfreude.
Die Urteile über Friedrichs Bilder gingen auseinander. Sein Versuch, die bruchstückhafte Welt im Werk zusammenzufügen, irritierte das Publikum. Seine Kompositionen erschienen den Zeitgenossen fremd, da sie mit Sehgewohnheiten brachen. Vor allem aber waren sie nicht eindeutig.
Am nackten, steinigen Meeresstrande steht hoch aufgerichtet das Kreuz. Denen so es sehen, ein Trost, denen so es nicht sehen, ein Kreuz.
Goethe hatte ein ambivalentes Verhältnis zu Friedrichs Kunst. Nach einem Besuch im Atelier, wo der Dichter den Mönch am Meer und die Abtei im Eichwald gesehen hatte, schrieb er in sein Tagebuch »Wunderbare Landschaften«. Doch noch im selben Jahr wollte Goethe die Bilder Friedrichs am liebsten über einer Tischkante zerschlagen. Wütend notierte er, die Bilder von Maler Friedrich können ebenso gut auf dem Kopf gesehen werden. Die Werke, die Goethe so aufbrachten, verschwanden in den königlichen Sammlungen und allmählich auch der Name des Malers, Caspar David Friedrich. Lange war er vergessen. Erst eine Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie Anfang des 20. Jahrhunderts brachte die Wende. 66 Jahre nach Friedrichs Tod im Jahr 1840.
Ein ganz wichtiges Moment für die Wiederentdeckung der Romantik war 1906 die sogenannte Jahrhundertausstellung von Hugo von Tschudi und Julius Meyer-Graefe in der Berliner Nationalgalerie.
Wie kaum ein anderer hat Caspar David Friedrich unsere Vorstellung vom schönen Bild geprägt. Als man ihn wiederentdeckte, hielt man sich zunächst an die religiöse und politische Deutung seiner Bilder. Aktuell diskutiert die Kunstwissenschaft vor allem die Form seiner Werke.
Indem er malt, malt er nicht nur das Motiv, er kollagiert es, er montiert es, er verstellt den Blick, er vernebelt ihn. Alles das sind Dinge, die von der Methode, wie Caspar David Friedrich arbeitet, durchaus heute noch aktuell sind. Es sind nicht unbedingt die Motive, sondern es sind die Verfahren, die Machart und die Reflexionsstufen im Bild. Die kritische Form, wie ich sagen würde, die er mit erfunden hat.
Heute ist Caspar David Friedrich der berühmteste Maler der Frühromantik. Postkarten Friedrich. Seine Bilder zirkulieren weltweit in handlichen Formaten. Man kennt ihn. Dennoch herrscht Uneinigkeit über Inhalt und Komposition seiner Landschaften.
Mir selbst ist, was ich darstellen will und wie ich es darstellen will, auf gewisse Weise ein Rätsel.
Der Mönch am Meer gehört zu den Stars in der Berliner Nationalgalerie. Zurzeit wird das Bild restauriert. Für den Kunsthistoriker Kilian Heck aus Greifswald ist das Bild ein Meilenstein auf dem Weg in die Moderne.
Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass bis hin zum abstrakten Expressionismus von Mark Rothko sehr, sehr viele Künstler dann im 20. Jahrhundert sich am Mönch am Meer orientiert haben.
Caspar David Friedrich war ein radikaler Erneuerer und Bildkonstrukteur, der seine Landschaften zusammengesetzt hat wie ein Architekt.
Die Kunst ist eigentlich der Mittelpunkt der Welt,
hat der Romantiker Friedrich einmal bemerkt. Im Glauben, dass erst im Betrachten von Kunst so etwas wie Wahrheit möglich werden könnte, ist er modern.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an Caspar David Friedrich, der am 5. September 1774 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.